Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du uns heute daran erinnerst, dass unser Leben auf der Erde hier nicht ewig dauert. Danke, dass du uns heute daran erinnerst, dass du uns Zeit schenkst, dass du uns dieses Leben schenkst und dass das Leben aber in deiner Hand liegt. Und danke auch, dass wir wissen dürfen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Danke, dass wir wissen dürfen, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern der Schritt zu einem ewigen Leben. Und wir freuen uns, dass wir Claudia wiedersehen werden, weil sie ihr Leben dir gegeben hat. Das schenkt uns Trost, das schenkt uns Perspektive und einen Blick in die Zukunft, dass dieser Tag kommt, wenn wir alle gemeinsam vor dir stehen werden und in Ewigkeit, die Ewigkeit mit dir feiern, genießen und dankbar sein für das, dass wir dich gekannt haben, dass du es möglich gemacht hast und dass du dein Leben gegeben hast, um uns zu retten. Danke dir, Jesus, wir freuen uns darauf und wir freuen uns auf die Zeit, die uns bis dahin gegeben ist. Amen. Amen. Dankeschön. Dankeschön, liebe Band. Und ich bitte euch noch nicht, euch hinzusetzen. Darf ich euch? Ah, okay. Bisschen Gymnastik. Gleich werdet ihr merken, wow, auch Pastoren sind aufgeregt und schwitzen und können was verschwitzen. Wisst ihr, am Gottes Segen ist alles gelegen, sagt jemand Schlaues. Oder hat immer wieder jemand gesagt. Und natürlich wollen wir unsere neuen Mitglieder segnen, die wir willkommen heißen hier auf der Bühne. Wir haben zwar viel Gutes über sie gesagt, aber der Segen, der obligatorisch ist, der wurde etwas verschoben auf jetzt, sage ich mal so. Oder man könnte auch sagen, der Pastor hat's vergessen. Deswegen machen wir es jetzt ganz besonders. Ich bitte euch alle, die sitzen alle in diesem Block, wir drehen uns jetzt zu ihnen, okay? Wir strecken unsere Hände aus und wir überhäufen sie jetzt mit guten Aussagen über ihr Leben. Jesus, danke dir für diese neuen Mitglieder unserer Familie. Der großen Familienmitglieder sind sie schon lange, aber sie haben sich dafür entschieden, hier in der Elim Hannover sich zu investieren, sich zu committen und zu sagen, wir wollen das, was die Elim als Vision hat, unterstützen, bauen und fördern. Danke dir, Jesus, Herr, für alle, die schon aktiv sind, Herr. Danke für all das, was du in sie hineingelegt hast und für das, was sich noch entfalten wird, was noch sichtbar werden wird. Wir schätzen sie, wir lieben sie, wir segnen sie und freuen uns darauf, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt noch einen kräftigen Applaus für sie. Jetzt habt ihr euch das Sitzen verdient. Da gibt es so einen Werbespot. Es ist in der Umkleidekabine. Beim Sport, wahrscheinlich nach einem Fußballspiel oder Football oder irgendwas. Das sind alles Männer, die ziemlich müde, kaputt sind, geschwitzt. Wahrscheinlich stinken sie. Und irgendetwas passt nicht ins Bild. Da steht eine gut gekleidete Dame. Schöne Frisur, super geschminkt, blaues, glänzendes Kleid. Und sie meckert und meckert die ganze Zeit. Und wenn du diesen Werbespot siehst, denkst du, irgendwas stimmt da nicht. Dann wendet sich einer der Männer an diese Frau und sagt, Tim, iss ein Snickers. Immer wenn du hungrig bist, wirst du zu Diva. Und diese Frau nimmt dann Snickers, beißt ab und verwandelt sich natürlich in einen Fußballspieler im Trikot und dann fragt der Mann, besser? Und diese Frau, die jetzt wieder sich in den Mann verwandelt hat, sagt, besser. Und dann kommt der eigentliche Slogan der Werbung, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Snickers. Und der Hunger ist gegessen. Tatsächlich ist es so, dass Hunger Folgen hat. Wenn Menschen hungrig sind, haben sie etwas, was sie antreibt, ein Verlangen. Und dieses Verlangen steht in der Regel über allem anderen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr Menschen kennt, die unerträglich sind, wenn sie hungrig sind. Vielleicht sind einige sogar hier betroffen. Ich habe sogar welche in meinem Team, aber ich sage nicht wer. Und tatsächlich ist es so, das Hungergefühl, das will sich einfach Raum schaffen. Und es will gestillt werden. Und gleichzeitig ist es auch so, wenn Hunger gestillt wird, dass das sehr gute, sehr positive Auswirkungen hat. Essen tut Seele und Körper gut. So einen Spruch gibt es in Deutschland. Und dieser Spruch ist nicht einfach nur erfunden, sondern es ist medizinisch bewiesen, dass gute, ausgewogene, gesunde Nahrung dazu beiträgt, dass es nicht nur dem Körper, sondern auch der Psyche, dem inneren Menschen gut geht. Essen tut Seele und Körper gut. Und gerne ergänze ich und auch unserem Geist. Auch unser Geist braucht Nahrung. Auch er entwickelt Hunger und möchte, dass dieser Hunger gestillt wird. Wir Christen, wir sagen gerne dazu geistliche Nahrung. Weiß nicht, ob ihr mit diesem Begriff schon zu tun hattet. Immer wieder höre ich das so auch aus unseren Reihen. Ja, wir brauchen geistliche Nahrung, gute geistliche Nahrung und so weiter. Nicht selten höre ich von Christen, von Gläubigen, die schon lange im Glauben sind, dass sie sagen, also mir fehlt es in unserer Gemeinde an geistlicher Nahrung. Die Predigten, die geben mir nicht das, was ich brauche. Das, was hier gepredigt wird, das weiß ich schon. Und ich brauche da mehr, es muss tiefer gehen. Und deswegen suche ich mir so meine Predigten dann im Internet und dann höre ich mir das an und werde dann satt. Wisst ihr, im Internet nach Predigten suchen, nach Themen suchen und sich damit beschäftigen, das ist super, toll. Also bitte, absolute Genehmigung vom Pastor. Mach das, such das. Es gibt so viele Themenfelder, es gibt so viele Lebenssituationen und Zustände, Umstände. Und es ist gut und wichtig, dass wir uns auf die Suche machen und sagen, boah, okay, ich brauche da was zum Thema, keine Ahnung, innere Heilung. Oder ich brauche was gerade zum Thema Trost. Oder ich brauche irgendwie zum Thema nächste Schritte, Ausrichtung, Vergangenes loslassen, wie auch immer. Wir werden es überhaupt nicht schaffen. Wir haben keine Möglichkeit, am Sonntag alle gleichermaßen abzudecken und alle Themen zu treffen. Das ist richtig. Dennoch müssen wir heute über dieses Thema sprechen. Denn wenn geistliche Nahrung das ist, was ich gerade beschrieben habe, dann müssten wir geistliche Nahrung folgendermaßen beschreiben. Geistliche Nahrung bekomme ich in Form von Predigten. Deswegen ist die Verantwortung auf dem Pastor oder auf dem Prediger recht groß. Er muss dafür sorgen, die richtige Nahrung zu wählen, die mich sättigt, die mich schmeckt, die gesund ist, damit ich Energie für die Woche habe. Und ich möchte dabei ein bisschen Abwechslung haben, na, nicht immer dasselbe, so ein wechselndes Mittagsmenü am besten mit Auswahl. Ihr merkt schon, dass ich ein bisschen das Ganze überzeichne, das ist natürlich nicht ganz okay, aber auf den ersten Blick ist das richtig, dass geistliche Nahrung im ersten Sinne oder in erster Linie damit verbunden wird, dass ich etwas bekomme. Es gibt auch ganz viele Bibelstellen dazu, die zum Beispiel Gottes Wort mit geistlicher Nahrung in Verbindung bringen. Sogar Jesus selbst, als er versucht wurde vom Teufel, ne, er hat 40 Tage gefastet, ne, er hat sich auf den Dienst vorbereitet und kam der Teufel mit unterschiedlichen Ideen, um ihn abzulenken. Und dann sagte Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das von Gott ausgeht. Definitiv ist es grundsätzlich richtig, dass geistliche Nahrung damit zu tun hat, was ich in mich aufnehme. Das ist okay. Das möchte ich nicht bestreiten, aber ich glaube, dass wir als Gläubige, als reife Christen in Schieflage geraten können, wenn wir den Blick in Zusammenhang mit geistlicher Nahrung nur darauf lenken. Und deswegen habe ich heute etwas mitgebracht, das diese Sicht ergänzt, erweitert, vervollständigt. Und ich glaube, dass es das, was ich heute teilen werde, der eigentliche Sinn, die eigentliche Bedeutung von geistlicher Nahrung ist. Ich sage euch, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe über dieses Thema teilweise schon gepredigt, teilweise hatte ich das mal in einer Team Night bei uns erwähnt. Und heute trage ich so das Wesentliche zusammen, weil ich glaube, dass wir Ausgewogenheit brauchen. Es muss diese Ergänzung her, damit wir Klarheit darüber haben, was ist eine geistliche Gemeinde, was ist geistliche Nahrung und wie werden wir wirklich satt. Vor kurzem oder vor einiger Zeit fragte mich jemand, Albert, wo bekommst du eigentlich deine geistliche Nahrung her? Du dienst hier, du investierst dich, du arbeitest viel, lang, du gibst Seminare, Schulungen, du bist für Menschen da, du segnest sie, du predigst, aber wo bekommst du deine geistliche Nahrung her? Und die Antwort, die ich dieser Person gegeben habe, hat die Person total verblüfft. Und eigentlich habe ich nichts anderes gemacht, als eine Bibelstelle zu zitieren. Ja, endlich wieder Bibelwissen anwenden und so. Ich habe anhand dieser Antwort festgestellt, anhand dieser Reaktion auf meine Antwort, boah, das ist irgendwie nicht so richtig klar. Wir müssen nochmal darüber reden. Ich muss das nochmal in den Gottesdienst bringen. Es muss eine Predigt dazu, die uns alle erreicht und bewegt, hoffentlich. Und ich habe das natürlich recherchiert. Ich habe geguckt, wie kann ich das so verdeutlichen, dass es ein biblischer Gedanke ist, dass der sich durch die Bibel zieht und so, dass ich heute nicht einfach nur die Pastorsmeinung weitergebe, sondern dass das fundiert auf der Bibel steht. Und so habe ich eine Geschichte mitgebracht und wie so oft in meinen Predigten steht die Geschichte, in welchem Evangelium? Johannes, okay, die Insider unter uns. Ja, ich liebe das Johannesevangelium. Ich habe das von hinten nach vorne, von links bis rechts schon zigmal durchstudiert, durchunterrichtet. Und aktuell haben wir auch eine Teaching Group, in der wir das Johannesevangelium durchgehen. Und so habe ich eine Geschichte heute mitgebracht, oder sogar zwei, aus dem Johannesevangelium, die uns helfen, wir zu greifen, was ist denn geistliche Nahrung? Die Geschichte ist ziemlich bekannt. Jesus und seine Jünger sind unterwegs von Jerusalem oder von Judäa nach Galiläa. Judäa ist südlich, Galiläa ist nördlich und dazwischen liegt Samarien oder Samaria. Und sie sind lange unterwegs, sie sind müde, sie kommen in einen Ort, in einem fremden Land, zu Menschen, mit denen sie eigentlich nichts zu tun haben. Jesus setzt sich an einen Brunnen und die Jünger gehen Essen holen, weil sie Hunger haben. Jesus hat auch Hunger und Durst, aber er wartet da und die Jünger sind unterwegs. In der Zwischenzeit begegnet Jesus einer Frau, fängt mit ihr ein Gespräch an, das steht im Johannesevangelium Kapitel 4. Und am Ende führt es dazu, dass die Frau so begeistert ist über das, was Jesus sagt, dass sie zum Glauben kommt. Sie rennt in ihr Dorf, erzählt dort allen, dass sie Jesus getroffen hat. Sie kommen aus dem Dorf an den Brunnen. Sie fangen auch mit Jesus ein Gespräch an. Und am Ende bleibt Jesus dann noch etwas länger da. Und das führt dazu, dass fast das ganze Dorf zum Glauben kommt. Man könnte über diese Geschichte wahrscheinlich 20 verschiedene Predigten machen. Gibt es auch schon viele. Und gleichzeitig habe ich hier etwas entdeckt. In dieser Geschichte gibt es noch eine Botschaft, die häufig untergeht, die mit geistlicher Nahrung zu tun hat. Dieses Prozedere des Predigens, des Redens mit der Frau, Predigen im Dorf und so weiter, zieht sich viele Stunden. Und ihr erinnert euch, Jesus hat Hunger und Durst. Und seine Jünger sind unterwegs, Essen holen. Da gab's noch kein Lieferando, nicht mal schnell zu McDonald's um die Ecke, Junior-Tüte, Gutscheine. Die mussten wahrscheinlich weit gehen, es hat gedauert. Und dann kommen sie zurück, sehen, dass Jesus sich voll verausgabt hat, dass er schon viele Stunden lang hungrig ist. Und die sagen, Jesus, iss doch was. Und jetzt kommt die Botschaft. Johannes Evangelium Kapitel 4. Verse 32 bis 34. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat ihm denn jemand etwas zu essen gegeben? Jesus erwiderte, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Eine völlig unerwartete Antwort. Das ist so genial, wie Jesus das macht. Er nutzt diese Situation, in der sowas Wunderbares passiert ist. So viele Menschen kommen zum Glauben. Stellt euch vor, heute in unserem Gottesdienst würden sich so viele bekehren. Und mitten in dieser Bekehrung sage ich, okay Leute, ich habe übrigens noch eine Nachricht für euch, noch eine Botschaft. Wir vermitteln noch eine Lehre. Jesus nimmt das und sagt, boah, ich muss da noch was ergänzen. Und er zieht eine Parallele von der Nahrung, vom Hunger, den er hat und die Jünger hatten, zu einer Aussage, die wichtig sein wird für das Leben der Jünger. Natürlich wollte Jesus nicht sagen, dass er nicht essen muss. Jeder muss essen, bitte. Aber er wollte sagen, es gibt da, Und was Jesus hier sagt, ist auf den ersten Blick eigentlich widersprüchlich. Denn wenn wir an Nahrung denken, denken wir zuerst an etwas, was wir zu uns nehmen. Das, was in uns hineinkommt, das ist Nahrung, das macht uns satt. Wir ziehen aus dem das Wichtigste heraus und den Müll. Aber Jesus dreht hier das Ganze und sagt, ich werde satt nicht dadurch, was ich bekomme, sondern dadurch, was ich tue. Und dieser Gedanke, der ist total revolutionär. Wenn der so stimmt und wenn er sich durch die Bibel durchzieht, dann müssen wir heute wahrscheinlich unseren Kurs etwas nachjustieren und unser Denken in Bezug auf Nahrung und satt werden, denn dann besteht Nahrung nicht nur im Aufnehmen, sondern Nahrung und satt werden geschieht beim Tun oder durch Tun. Hui. Boah, eine Person findet das super. Ich vermute, ihr seid jetzt ein bisschen verblüfft und vielleicht sogar leicht irritiert. Ich war das auch. Als mir selbst bewusst wurde, was ich da gerade sage, was ich für eine Botschaft bringe. Nein, nein, heute geht es nicht um ein Leistungsevangelium. Heute geht es nicht darum, dass du etwas tun musst, um gerettet zu werden, um dir irgendetwas zu verdienen. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, satt zu werden. Es geht darum, das Gefühl zu haben, mir geht es gut, ich bin glücklich. Ich habe das Gefühl, ich habe alles, was ich brauche. Jetzt müssen wir aber einen zweiten Schritt tun, denn auch wer mich schon längere Zeit kennt, er weiß, eine Bibelstelle reicht nicht. Im Johannesevangelium haben wir das von hinten nach vorne durchdekliniert. Jesus bringt immer wieder mehrere Zeugen. Im Alten Testament gibt es die Regel, eine Aussage muss mindestens auf 2 oder 3 Zeugen hingemacht werden, damit sie gilt. Deswegen, wir brauchen noch eine zweite Bibelstelle, mindestens, damit dieser Gedanke bestätigt wird. Und die finden wir in welchem Evangelium? Amen. Wir blättern ein bisschen weiter und kommen ins 6. Kapitel des Johannesevangeliums. Auch da geht es um Nahrung und um Essen. Das ist Johannes 6, da geht es darum, dass Jesus aus wenig Brote viel Brote gemacht hat. Aus ein paar Stück hatte er 5000 Menschen gesättigt. Jesus vollbringt ein heftiges Wunder und beweist auch dadurch, dass er Gott ist. Und die Menschen, die das erleben, die sind aus dem Häuschen. Die denken, wow, alle unsere Probleme sind gelöst. Stellt euch vor, wir hätten so einen Mann in Deutschland oder in afrikanischen Ländern, wo Kinder hungern. Zack, ein Brot, viele tausend Menschen werden gesättigt. Hammer, das hat die Menschen richtig zu Jesus gezogen. Und Jesus hat dieses Wunder auf der Ostseite des Sees von Tiberias oder des Sees Genezareth oder des Sees von Galiläa, das sind unterschiedliche Namen. Er hat es dort vollbracht und alle sind dahin gegangen, sie haben das gesehen. Und als es Abend wurde, hat Jesus sich zurückgezogen und über Nacht ist er mit seinen Jüngern wieder auf die andere Seite gefahren. Die Menschen dort, sie merken, Jesus ist nicht da. Boah, wo ist er? Ich will mehr davon sehen, mehr davon hören. Und sie laufen zurück einen langen Weg und wieder auf die Westseite des Sees von Genezareth in die Stadt Kapernaum. Sie treffen dort Jesus an und sagen, da bist du ja, wo warst du? Und Jesus sagt ihnen, ihr seid nur gekommen, weil ihr satt geworden seid. Und jetzt kommt die Aussage, die diese Lehre bestätigen soll. Johannes Kapitel 6, Verse 26 bis 27. Jesus sagt, statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Jesus sagt also, ihr kümmert euch um eine Nahrung, einfach nur für den Körper, aber ihr müsst euch um eine andere Nahrung kümmern. Es gibt eine Nahrung, die wichtiger ist, die mit dem ewigen Leben zu tun hat, die euch wirklich satt macht. Und der Vers, der jetzt kommt, der ist die Auflösung. Und ich dachte, okay, was wäre jetzt die richtige Reaktion? Was würdet ihr sagen, wenn ich euch sage, ihr braucht eine andere Nahrung, eine gute, eine wichtige, eine richtige Nahrung? Was würdet ihr sagen normalerweise? Sag uns welche und wir nehmen sie. Welche Nahrung ist das? Dann kaufe ich sie. Wo? In welchem Laden? Aber schaut mal, wie diese Menschen reagieren. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Heftig. Er sagt, ihr braucht Nahrung, die nicht vergänglich ist, eine geistliche Nahrung, die zum ewigen Leben führt. Und sie als Reaktion sagen, okay, Jesus, was müssen wir denn für Dinge tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Erinnert ihr euch an Kapitel 4? Jesus sagt, meine Nahrung ist welche? Dass ich den Willen Gottes erfülle. Das macht mich satt. Und diese Menschen, die haben es scheinbar verstanden. Das war wahrscheinlich, ohne dass der Heilige Geist schon da war, eine Geistesgabe der Erkenntnis. Sie haben verstanden, geistliche Nahrung, das, was Jesus meint, ist nicht, was sie bekommen, sondern, dass sie den Willen Gottes tun. Natürlich brauchen wir Predigten. Das Wort Gottes brauchen wir. Wir müssen es in uns aufnehmen. Wir brauchen Orientierung, wir brauchen Theologie, wir brauchen Fundament, eine Bestätigung für unseren Glauben. All das ist richtig. Aber wenn es nur beim Hören bleibt, wenn es nur beim Verstehen bleibt, beim Konsumieren und nicht zum Handeln führt, dann werden wir nicht satt. Das ist dann wie Fast Food. Okay? Eigentlich müssten wir doch denken, das, was wir tun, kostet uns Energie. Es laugt uns aus. Wir geben ab und brauchen Nachschub. Aber was Jesus hier sagt, er dreht das Ganze und sagt, das, was du tust oder indem du etwas tust, das saugt dich nicht nur aus, das laugt dich nicht nur aus, das kostet nicht nur Energie, sondern es gibt auch Energie, es sättigt dich auch. Und deswegen ist dieser Gedanke so krass. Geistliche Nahrung ist auch zu einem großen, zu einem wichtigen Teil in das Handeln zu kommen, und zwar den Willen Gottes für mein Leben zu tun. Und jetzt könnten wir eigentlich die Predigt beenden, aber sie wäre nicht komplett. Denn wenn ich das zu oberflächlich jetzt nehme und sage, okay, Leute, los geht's. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja, dann würde ich etwas Wichtiges verpassen. Ich glaube nämlich, dass es nicht darum geht, dass wir Gott irgendwas beweisen müssen. Es geht nicht darum, dass wir sagen müssen, ich muss ja was tun, sonst werde ich nicht gesättigt. Sondern es geht darum, dass wir auf den Geschmack kommen, wie erfüllend es sein kann, den Willen des Vaters zu tun. Wie befriedigend, wie sättigend das ist. Und das wird nur dann der Fall sein, wenn du das tust, was Gott dir gegeben hat. Es wird nur dann der Fall sein, wenn du im Willen Gottes für dein Leben bist. Es wird nur dann der Fall sein, wenn du an dem, was du tust, Freude hast, wenn du richtig aufgehst dabei, wenn du 100% sagen kannst, ich bin jetzt an dem Ort, in dem Dienst, in dem Team, in der Aufgabe, die Gott für mich vorgesehen hat. Und das wünsche ich mir so. Ich träume davon, dass wir so eine Kirche sind. Dass jeder, der zu unserer Kirche gehört, nicht irgendwo da ist, wo Bedarf ist, wo Not am Mann ist oder Not an der Frau, sondern dass jeder mit seiner Gabe, mit dem, was Gott ihm gegeben hat, weiß, das ist der Wille Gottes für mein Leben, genau das will ich tun. Denn wenn wir das nicht tun, wird der Dienst uns immer nur auslaugen. Es wird uns was kosten, wir werden müde sein und dann werden wir Pausen brauchen und Auszeiten. Und dann werden wir das Team verlassen und vielleicht irgendwann mal den Dienst, vielleicht irgendwann mal die Gemeinde. Ich wünsche mir so sehr, dass wir heute eine Art Umbruch erleben und dass jeder, der heute hier ist, für sich eine Entscheidung trifft und sagt, entweder bin ich da, wo ich bin, genau richtig. Und ich gebe da Vollgas und ich gehe auf und ich genieße das und das macht mich satt. Oder dass du heute eine Entscheidung triffst und sagst, ich muss in ein anderes Team. Ich brauche eine andere Aufgabe. Das, was ich gerade tue, da bin ich nicht 100% zu Hause. Und einige Teamleiter werden mich nicht mögen wahrscheinlich nach Ende dieses Gottesdienstes. Ja, ich bitte dich, lass dich ein bisschen Zeit. Okay, lass ein paar Tage vergehen nach dieser Predigt. Aber was dir diese Entscheidung einfacher machen wird, ist die folgende Geschichte. Ich habe sie mal bei einer Teamnight schon mal weitergegeben und sie hat echt einige Herzen berührt und deswegen ist das für mich ein guter Weg, um diese Predigt abzuschließen. Ich habe das gelesen in einem Buch von Pastor Irvin McManus und er schreibt, wie er nach einer zweiwöchigen Reise müde und erschöpft nach Hause gekommen ist. Er freute sich sehr auf einen ruhigen Abend. Er freute sich drauf, richtig runterzukommen, abzuschalten. Und gleich nachdem er nach Hause reingekommen ist, seine Frau begrüßt hat, sagt die Frau, hi, bringst du gleich den Müll raus? Eigentlich wollte sie damit sagen, Schön, dass du wieder da bist. Ich habe dich vermisst. Und wenn wir gemeinsam Dinge machen, war das ist so schön. Und du könntest mir echt ein bisschen helfen. Ich glaube, sie hat mit keinem Gedanken daran gedacht, ihren Mann irgendwie nicht zu wertschätzen, zu belasten, wie auch immer. Aber dieser Pastor merkte in diesem Moment, wie eine richtige Unzufriedenheit in ihm hochgekommen ist. Er sagte, weißt du, ich bin gerade nach Hause gekommen. Stell mir vor, also ich glaube, es gibt so Momente der Schwäche in meinem Leben, wo ich sowas Ähnliches zu meiner Frau sagen würde. Ich würde sie angucken. Ich würde sagen, Schatz, ich bin müde nach Hause gekommen. Habe 14 Stunden Tag hinter mir. Und ich wünschte mir, dass ich mich jetzt mal erholen kann. Und du kommst jetzt mit Geschirr waschen? Ich bin so unendlich müde, sagt dieser Pastor. Darf ich nicht einmal kurz ausruhen? Und die Frau fühlte sich in dem Moment natürlich schrecklich. Sie sagte, oh nein, natürlich, alles gut, setz dich hin, erhol dich, komm zu Atem, Entschuldigung, Schatz. Und dann passierte Folgendes. Nicht mal eine Minute später rappelt das Handy. Pastor McManus bekommt eine SMS von seinem Kumpel und da steht, hey, Erwin, wir sind mit den anderen Jungs in der Sporthalle. Hast du Lust, auch dazu zu kommen und ein bisschen Basketball zu spielen? Es war eine sehr kritische Situation, schreibt er. Obwohl er so müde war, spürte er plötzlich so eine Lust, so eine Freude, Basketball spielen zu gehen. Und in diesem Moment beginnt ein Kampf in seinem Inneren. Noch vor wenigen Sekunden hat er seiner Frau gesagt, er ist nicht fähig dazu, den Müll rauszubringen, weil er so müde ist. Und plötzlich ist da eine Flut an Kraft, an Energie. Und wer Basketball schon mal gespielt hat, du bist fix und fertig danach. Er fasst allen Mut zusammen, überlegt sich eine Strategie, geht zu seiner Frau und sagt, Schatz, ich frage mich gerade, ob ich mit meinen Kumpels Basketball spielen kann, nachdem ich den Müll rausgebracht habe. In diesem Moment sieht er Feuer in den Augen seiner Frau. Und sie sagt, oh nein, das kann ich nicht zulassen. Du bist so kaputt. Du bist viel zu erschöpft für Basketball. Du hast ja nicht einmal Energie dafür, um den Müll rauszubringen. Bleib einfach zu Hause. Und ruh dich aus. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Wahrscheinlich hätten jetzt einige gesagt, ouch, erwischt. Und weißt du, ich wünsche uns so sehr, uns als Kirche, dass die Leute, die hierher kommen, die hier sich investieren, dass sie Basketball spielen. Dass sie diese Dinge tun, die ihnen auch was geben, die ihnen Kraft geben. Ich will weg von diesem Gedanken, ich muss irgendwo dienen, muss mich irgendwo einbringen, ja, weil wir werden doch alle gebraucht und wir brauchen hier Unterstützung und Hilfe und so. Bitte können wir irgendwie weg davon? Ich weiß, es gibt auch Aufgaben im Leben, die unangenehm sind. Ja, der Müll bringt sich nicht von alleine raus. Und ich weiß nicht, ob es jemand gibt, der dazu berufen wurde, Müll rauszutragen und voll dabei aufgeht und tänzelt und, ne. Aber ich glaube, wir brauchen alle eine Aufgabe, eine Bestimmung, ein klares Bild dafür. Wie kann ich sein und den meisten Erfolg bringen, die meiste Auswirkung, die meiste Freude dabei haben? Ich möchte dich heute dazu einladen, wenn du schon irgendwo aktiv bist, das zu prüfen. Ist das ein guter Platz für dich? Wenn du noch nicht irgendwo angekommen bist, in einem unserer Teams, in einer unserer Kleingruppen, ich lade dich dazu ein, triff heute eine Entscheidung. Mach das, was dir Freude bringt. Nimm nicht nur Dinge ins Visier, die dich was kosten, die dich Kraft kosten, sondern auch Dinge, die dir Kraft geben. Jesus hat es vorgelebt. Ich glaube, dass Jesus der glücklichste Mensch auf der Erde war, weil er wusste, was er tut, was er für einen Auftrag hat. Und ja, er hatte eine ganz kritische Zeit vor seinem Tod. Er zweifelte, er kämpfte, das hat ihm was gekostet. Aber sein Leben als Ganzes war pure Freude. Und weißt du, Jesus hat genau dazu gelebt, damit du ein Leben leben kannst. Nicht für andere, dass du nicht das tust, was andere wollen. Dass du nicht das tust, was Ansehen hat, was Prestige hat. Übrigens, heute sind Menschen hier, ich spüre das. Sie arbeiten in einem Beruf, der sie nur kostet. Aber sie machen das, weil dieser Beruf gut bezahlt ist. Hier sind Menschen, die haben einen Job und sie machen ihn, weil sie Prestige haben. Weil dieser Job Ansehen hat. Aber eigentlich sind sie da nicht glücklich. Und ich möchte dich heute dazu ermutigen, eine Entscheidung für dein Leben zu treffen. Wisst ihr, wir brauchen viel mehr Menschen, die dort unterwegs sind, wo sie aufblühen und aufgehen. Wir müssen weg davon, Dinge zu tun, die Ansehen haben, die gut bezahlt sind, sondern Dinge tun, die uns gut tun, die für uns gut sind. Ich würde euch gerne zum Gebet einladen. Steht gerne mit mir auf. Und wir haben heute gehört, dass die Mama von Tobias viel zu früh von uns gegangen ist. Sie ist nicht mal 60 Jahre alt geworden. Und als ich heute so darüber nachdachte, habe ich mich gefragt, wenn ich gehe, was sollen die Menschen über mich sagen? Boah, das ist so eine tiefe Frage. Manche sagen, was soll auf meinem Grabstein stehen? Ich habe da keinen Satz oder so, irgendeinen schlauen Spruch oder irgendwie, wow. Aber ich wünsche mir, dass man über mich sagt, Albert hat genau das getan, was ihn erfüllt hat, was ihm Freude bereitet hat. Er hat den Willen Gottes für sein Leben getan. Dann war das das beste Leben. Und ich möchte dieses Leben von hinten, weil ich an diesem Ende jetzt, mit meinem inneren Auge, bin ich am Ende und höre, wie Menschen das über mich sagen. Deswegen möchte ich von dort zurückgehen zu heute und sagen, diesen Weg möchte ich gehen. Ich lade dich heute dazu ein. Und vielleicht wird diese Entscheidung für dich jetzt eine richtig schwere werden, weil du ganz genau weißt, boah, das wird dich was kosten, das aufzugeben, was du bisher hast. Aber du weißt, du hörst das, du spürst das vom Heiligen Geist, dass er dir heute sagt, es ist Zeit, einen neuen Weg einzuschlagen. Komm hinein in meine Freude. Komm hinein in meinen Willen für dein Leben. Komm hinein in das, was ich für dich habe. Und ich bitte euch einfach, die Augen zu schließen oder auf den Boden zu gucken. Und wenn du heute da bist und du verstehst, dass du ein Shift machen musst im Leben, dass du hier Änderung brauchst, dann würde ich so gerne mit dir beten von hier vorne und lade dich ein, strecke einfach deine Hand nach oben und ich bete gerne für dich. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Danke für die vielen Hände. Danke. Danke. Komm, gib dir und Gott ein deutliches Zeichen, dass du sagst, Gott, ich habe gehört, ich habe verstanden, ich nehme diese Einladung an, ich will diesen Schritt gehen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Danke für die vielen Hände. Jesus, wir stehen heute vor dir mit all diesen Menschen und ich bete, dass heute ein historischer Tag ist, auch für unsere Kirche, dass ab heute sich etwas in der Atmosphäre, im Miteinander ändert, dass wir heute irgendwie alle richtig darauf aus sind, zu fragen, was bereitet dir Freude? Was möchtest du gerne tun? Wo möchtest du dich entfalten? Wo glaubst du, hat Gott etwas in dich hineingelegt? Wie können wir das unterstützen? Wie können wir das fördern? Hey, ich möchte nicht mehr irgendwelche Dienste besetzen in unserer Kirche, sondern ich möchte, dass wir mit den Menschen, die du uns gegeben hast, die Dinge tun, die du vorbereitet hast. Und ich bete, Herr, dass jetzt diese Herzen entfacht werden. Dass du Feuer anzündest, dass du Kraft gibst, dass du einen Schub gibst, dass wir in diese Richtung kommen als Kirche, dass wir dafür bekannt sind, dass unser Leben pure Freude ist, trotz all der Herausforderungen, die da sind. Dass unsere Menschen in ihrer Berufung gehen, die Leute, die zu uns gehören. Danke dir, Jesus. Danke für all die, die sich entschieden haben. Ich bete, dass du ihnen zur Seite stehst, ja, dass Menschen ihnen zur Seite stehen und sie auf diesem Weg unterstützen und begleiten. Ich bete ganz besonders für Menschen, die eine Berufung haben, Leitungsverantwortung zu übernehmen, die sich bisher irgendwie davor verschlossen haben oder die sich gewehrt haben oder schlechte Erfahrungen gemacht haben. Herr, ich weiß, sie werden nicht glücklich, wenn sie diese Verantwortung nicht annehmen. Ich bitte, dass du heute rufst. bitte aber auch für alle die, Jesus, und das fällt mir jetzt gerade ganz schwer, die in Leitungsverantwortung sind, die aber verstanden haben, sie sind nicht an ihrem Platz. Die sich irgendwie bereit erklärt haben, die eine Not gesehen haben, die vielleicht einen zeitlangen Weg gegangen sind, aber ich bete, dass du ihnen Mut gibst, das loszulassen, wenn sie erkennen, dass es nicht das ist, was du ihnen gegeben hast. Herr, ich bete, dass unsere Kirche eine Kirche ist, in der es keinen Unterschied macht im Ansehen, ob du Mitarbeiter bist, Spezialist, Leiter, Teamleiter, Bereichsleiter. Herr, kein Ansehen der Person. Ich bete, dass jeder gleich viel wert ist und dass wir das Leben sprechen, dass es wahrnehmbar ist in unserer Kirche, dass niemand mehr wert ist, wenn er eine andere Aufgabe hat. Ich bete, Herr, dass wir da hineinkommen, dass jeder dort ist, wohin du ihn gestellt hast und sie. Danke dir, Jesus. Und jetzt möchte ich dich noch einladen. Du hast das jetzt gehört, was hier geht und wie wichtig uns das ist, dass wir unseren Platz im Leben finden. Und du hast gehört, dass sich alles bei uns um Jesus dreht. Er ist derjenige, der einen guten Weg für uns hat, der einen guten Weg für unser Leben hat, der für unser Leben etwas gesehen hat und gegeben hat. Und das, worüber wir sprechen, ist nur möglich, wenn du Jesus persönlich begegnest. Und wenn du Jesus persönlich sagst, Jesus, ich glaube an dich, ich will dir folgen und bitte führe mich du durch mein Leben. Zeig, welchen Sinn du für mein Leben hast. Und wenn du heute hier bist und du sagst, ich kenne diesen Jesus noch nicht, oder ich habe mich noch nie dafür entschieden, es ernst zu meinen mit Jesus, und du sagst, ich spüre aber heute, dass diese Einladung an mich ist, dann würde ich mit dir heute gerne beten. Wenn du sagst, ich will heute mein Leben Jesus geben, ich will heute, ab heute mit ihm unterwegs sein und in die Erfüllung hineinkommen, in Freude hineinkommen, dann würden wir als Kirche sehr gerne für dich beten, mit dir beten. Wenn du heute da bist und sagst, ja, ich bin es, ich möchte mein Leben Jesus geben, dann streck einfach deine Hand aus und die anderen bitte ich, die Augen zuzuhalten. Wer ist heute da, der sagt, ja, heute ist mein Tag, ich möchte heute mein Leben Jesus geben, dann lass mich deine Hand sehen. Wenn ich dich übersehe, dann mach dich bemerkbar. Dankeschön, Dankeschön, danke, da hinten sehe ich die Hände. Wer ist noch da? Dankeschön. Ja, hier vorne, Dankeschön. Wer ist noch da, der sagt, heute ist mein Tag, ich will mein Leben heute Jesus geben. Ab heute soll es eine neue Richtung haben, ein Ziel, ein Sinn im Leben, eine Perspektive. Ist noch jemand da? Ich gebe dir gern nochmal diese Zeit. Wir warten. Weißt du, Jesus hat auch gewartet, ist immer nachgegangen und heute lädt er dich ein. Ist noch jemand da? Okay, Dankeschön. Dann beten wir jetzt mit euch zusammen. Ich bete vor, die Gemeinde und die, die sich entschieden haben, können gerne mitbeten. Okay? Jesus Christus, danke, dass du mich siehst. Danke, dass du mich kennst. Und danke, dass du mich liebst. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich glaube, dass du für meine Schuld bezahlt hast. Und deswegen kann ich neu anfangen. Ich nehme dein Opfer für mich an. Ich nehme deine Vergebung für mich an. Ich sage Ja zu dir und ich bin jetzt dein Kind. Danke, dass du mich angenommen hast. Ich freue mich auf dieses neue Leben mit dir. In Jesu Namen. Amen, Amen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Beste Entscheidung deines Lebens. Und wenn du dich heute entschieden hast, du wirst gleich noch eingeladen. Geh nicht nach Hause, ich würde dich so gerne kennenlernen, dir noch ein Geschenk überreichen und wir können gemeinsam nach vorne gucken. Amen.